Die Geburt ist nicht nur das Geborenwerden eines Kindes, sondern auch einer Mutter. Das ist ein Zitat, das, würde ich sagen, perfekt zu unserer jetzigen Podcast-Folge passt. Und zwar haben wir unser Thema gewählt mit dem schönen Titel, was dir keiner oder einer über Schwangerschaft und Geburt sagt, Nährstoffe und Geburtsvertrauen und stille Gefahren. Wir haben natürlich wieder eine Expertin geladen, das ist die Antonia Unger. Ich folge ihr schon ganz lange auf Instagram mit großer Begeisterung, weil ich immer wieder Themen für mich mitnehme. Ich muss dazu sagen, meine Tochter ist jetzt mittlerweile schon etwas älter. Ich habe damals Instagram gar nicht so mitgenommen. Es war einfach damals noch gar nicht so groß. Es hört sich so witzig an, als wäre ich so super alt. Aber nee, Leute, es ist halt gar nicht so lange her, dass Instagram so big wurde. Und dementsprechend hatte ich diese ganzen Informationspieces nicht. Und ab und zu gehe ich in mich und denke mir, oh, wie schade, dass ich das jetzt erst so mitbekomme alles. Aber umso besser und umso wichtiger, dass ihr es jetzt mitbekommt, dass ihr diese Folge hört und ihr Antonia kennenlernt. Und deswegen gebe ich direkt das Wort an dich, liebe Antonia. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Und vielleicht möchtest du dich einfach mal mit ein paar Worten selbst vorstellen.
Total gerne. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann und dass ihr mich eingeladen habt. Also wie gesagt, du hast mich ja schon ein bisschen vorgestellt. Ich bin Antonia und ich arbeite hauptsächlich als Geburtsbegleiterin, sowohl vor Ort als auch online. Ich habe mir im Laufe der Jahre auch ein Online-Business aufgebaut, damit ich mich noch mehr mit Frauen verbinden kann tatsächlich, und arbeite eins zu eins, beziehungsweise gebe Online-Kurse und so weiter und so fort, und kläre auf. Und wahrscheinlich hast du genau über dieses Thema zu mir gefunden, was total gut zu mir auch passt, weil als ich mein erstes Kind bekommen habe vor jetzt mehr als 11 Jahren, ging es mir genauso. Da war Instagram einfach noch nicht so groß. So viele Leute haben noch nicht über diese Themen gesprochen, wie das jetzt vielleicht der Fall ist. Und ich habe meine Informationen aus Büchern, ganz traditionell, und von anderen Frauen, die sich mit dem Thema auskannten, durch Mund-zu-Mund-Weitergabe gelernt und mich da einfach informiert und dann angefangen, diese Themen, die mich bewegt haben und über die ich neue Dinge gelernt und erfahren habe, angefangen, die über Instagram und Social Media generell nach außen zu bringen. Und genau, das mache ich jetzt schon seit mehreren Jahren. Das bringt mir große Freude, mich immer wieder mit Frauen in Verbindung zu setzen, egal ob das hier für mich vor Ort ist oder ob das online ist. Es ist immer wieder ein Segen für mich und ich freue mich, dass wir heute über dieses Thema sprechen können.
Sehr schön. Was ich auch ganz spannend fand bei dir, ist so geil, bei dir hört man schon im Hintergrund, geht ganz schön ab, Homeoffice it is. Ich habe mir auch heute in der Nacht gedacht, Mensch, da hat sie auf das PDF geklickt. Wie ihr wisst, Leute, wir haben ja immer so einen Leitfaden, den wir durchschicken. Und da habe ich gesehen, 2.25 Uhr und dachte mir, Mensch, was ist da denn los? Und dann ist mir erst gekommen, naja, du bist ja auch am anderen Ende der Welt.
Ja, genau, das muss ich noch dazu sagen. Ich lebe jetzt schon seit mehr als 10 Jahren in Australien, in Perth an der Westküste. Meine Familie ist auch halb-halb, also mein Mann ist Australier, meine Kinder sind, bis auf meinen ersten Sohn tatsächlich, der ist noch in Deutschland geboren, alle anderen sind in Australien geboren. Wir waren 3 Jahre lang auf Weltreise und sind tatsächlich erst vor, ich glaube, 5 Monaten wieder nach Australien zurückgekommen. Ist also auch irgendwie noch alles ganz neu und frisch, obwohl die Zeit natürlich vergeht wie im Flug immer. Und wow, das ist jetzt schon wieder 5 Monate her. Genau, aber auch das tatsächlich war für mich ein Grund, mein Online-Business und auch mein Instagram auf Deutsch aufzubauen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss das auf Deutsch rausbringen. Ich fühle da einen Bedarf bei den Frauen, die in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, natürlich auch der Schweiz und Österreich, sitzen. Und es bedeutet für mich auch immer wieder eine Verbindung zu nach Hause. Also zu.
Verstehe ich.
Und deswegen habe ich von beidem die Welt.
Das ist schön. Was hat dich denn persönlich motiviert? Waren es deine eigenen Kinder, wie du zu quasi Geburt, Schwangerschaft und Begleitung von Frauen in dieser besonderen Lebensphase gekommen bist, also dich damit zu beschäftigen?
Ja, ich glaube, das ist ja bei vielen Frauen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, so. Ich hatte schon immer für mich persönlich einfach ein Interesse daran, hatte aber nie die Vorstellung, dass ich das tatsächlich beruflich mache und nach der Geburt oder in der Schwangerschaft schon meines ersten Sohnes und vor allen Dingen nach seiner Geburt, wo ich immer mehr natürlich in die Mamakreise reingerutscht bin, wo ich mich mehr vertraut gemacht habe mit dem Beruf der Hebamme oder auch der Doula, habe ich einfach gemerkt, wie viele Unsicherheiten tatsächlich bei vielen Frauen herrschen und dass ich diese Unsicherheit oder vielleicht sogar auch die Angst in mir selber aber gar nicht spüre, sondern dass ich von vornherein scheinbar irgendwie ein großes Vertrauen in mich und meinen Körper und meine Fähigkeiten habe als Frau. Und habe dann einfach durch die Frauen, glaube ich, die immer mehr zu mir gekommen sind, so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass vielleicht mir was mitgegeben wurde, was ich weitergeben darf, was ich weitergeben kann. Selbst wenn das nur das kleinste Fitzelchen Vertrauen ist. Und habe mich einfach immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und habe natürlich auch mehr Wissen erlangt und habe aber auch einfach immer mehr mit Frauen gesprochen und gemerkt, dass Frauen zu mir kommen, dass Frauen Dinge von mir wissen wollen. Und dann war das wie so ein ganz natürlicher Schneeballeffekt, dass ich da irgendwie reingeschlittert bin und das aber auch sehr, sehr gerne angenommen habe. Also es bereitet mir nach wie vor solch eine große Freude.
Sehr schön, das freut mich. Wir machen direkt mal einen Deep Dive in unseren ersten Themenpunkt und das ist das ganze Ernährung, Nährstoffe in der Schwangerschaft. Da gibt es schon so ein paar Themen, würde ich sagen, die auch, ich glaube, deiner Meinung nach nicht so ganz richtig bei uns angekommen sind. Ich muss dazu auch sagen, es hat sich ja auch wirklich durch Instagram und diese ganze Aufklärung, die jetzt gerade herrscht, einiges getan. Mhm. Fangen wir mal direkt an. Welche Nährstoffe sind deiner Meinung nach absolut essentiell in der Schwangerschaft und warum?
Also ich glaube, diese Frage kann ich oder möchte ich vielleicht sogar auch gar nicht mit einzelnen Nährstoffen beantworten. Natürlich gibt es welche, die größeres Gewicht haben und die vielleicht mehr gebraucht werden, auch für die Entwicklung des Kindes und andere, die so ein bisschen an zweiter Stelle stehen. Und gleichzeitig gehören alle Nährstoffe zu uns. Es ist kein Nährstoff, der alleine wirkt, sondern alle sind miteinander verbunden und alle sind miteinander verwoben, wie ein großes Spinnennetz, was ineinander greift. Kein Faden kann alleine existieren oder existiert alleine, sondern nur als großes Ganzes funktioniert es und hält es. Das heißt, wenn ich mit meinen Frauen beispielsweise zusammenarbeite, gucke ich mir nicht nur einzelne Nährstoffe an, sondern fange bei der Frau selber an. Das heißt, wir fangen hoffentlich oder meistens schon ganz am Anfang der Schwangerschaft an, vielleicht sogar schon in der Kinderwunschzeit, dass wir uns damit auseinandersetzen, welche Nährstoffe bringt denn die Frau mit, welche Nährstoffmangel bringt, Mängel bringt diese Frau mit. Das heißt, wir gucken uns das im Individuellen an und können dann entsprechend die Stellschrauben schrauben, an denen es für diese individuelle Frau notwendig ist, eventuell die Ernährung umstellen, einen größeren Fokus auf bestimmte Nährstoffe oder Proteine oder Fette oder wie auch immer legen oder einzelne Vitamine etc., Eisen und Folat und so weiter. Und können unter Umständen, wenn das notwendig sein sollte, dann auch entsprechend noch supplementieren. Das heißt, das ist meine persönliche Herangehensweise, als zu sagen, du musst jetzt in deiner Schwangerschaft XY einnehmen und das gilt dann für jede Frau. Ich schaue mir die Frau lieber an.
Aber so haben wir es ja bei uns, ne? Also bei uns ist es ja tatsächlich so, dass du direkt vom Frauenarzt wirst in die Apotheke geschickt und da kannst du da dein, wie sie alle heißen, die Präparate, alle irgendwie ähnlich in verschiedenen Preiskategorien und haben die gleichen Zusammensetzungen. Was ist da drin? B-Vitamine, Omega-3 und ein bisschen Folsäure. Würde ich jetzt mal, ich mache es jetzt immer so, ich schere es mal so total über den Kamm. So und dann hat man dann Präparat 1 für die Schwangerschaft, für das erste Trimester, das zweite, fürs dritte so ungefähr. So und das war's dann. Das nimmt man dann und dann passt's auch. Ne? Ich bin da ganz deiner Meinung, es muss individuell gehandhabt werden, sollte es. Ist natürlich ein bisschen schwierig in unserem Gesundheits-Krankheitssystem, weißt du natürlich. Deswegen möchte ich auch ein bisschen daran appellieren, bevor wir jetzt sagen, wir lassen hier auch die Zuhörerinnen, Zuhörer hoffentlich auch, hier im Regen stehen. Wir gehen auf Themen, die ganz besonders wichtig sind und auch in aller Munde. Und da kommen wir zum Thema Folsäure. Mhm. Was macht die so wichtig und wann sollte man anfangen, sie zu supplementieren? Wenn ich mich nicht recht täusche, ist die ja auch in verschiedenen chemischen Formen dazu reichen. Manche können sie aufnehmen, manche nicht so gut. Da habe ich letztens auch ein schönes Posting von dir gesehen. Deswegen freue ich mich, wenn du jetzt das mit uns nochmal in Worten teilst. Okay.
Sehr gerne. Also bei der Folsäure, das ist ja die allgemeine Empfehlung, ne? Also du gehst zum Frauenarzt, so wie du das gerade schon beschrieben hast, und dann wird dir dein Präparat mit der Folsäure empfohlen. Du sollst das unbedingt einnehmen. Meistens tatsächlich auch schon für Frauen im Kinderwunsch. Vielleicht gerade bei denen, die aktiv versuchen, ein Kind zu bekommen und das vielleicht auch ein bisschen länger dauert. Tatsächlich muss man aber bei der Folsäure in Folsäure und Folat unterscheiden. Die Folsäure ist die synthetische Variante, die synthetisch hergestellte Variante, und Folat ist das, was in der Natur vorkommt. Beides sind Varianten des wasserlöslichen Vitamins B9. Nur kann das Folat tatsächlich, was in der Natur in unserer Nahrung vorkommt, viel leichter vom Körper aufgenommen werden als die synthetisch hergestellte Folsäure. Die synthetisch hergestellte Folsäure muss dann erst, wenn sie in unseren Körper gelangt, umgewandelt werden, damit sie überhaupt verwertbar ist. Der Grund, warum Frauen in der Schwangerschaft oder auch im Kinderwunsch das schon empfohlen wird oder warum es eine große Rolle in unserer Ernährung für die Schwangerschaft steht, ist, dass das Folat, und ich spreche in den Folgenden ganz bewusst vom Folat und nicht von der Folsäure, an verschiedenen Stoffwechselprozessen beteiligt ist, der Zellteilung. Es unterstützt das Immunsystem und den Wachstumsprozess des mütterlichen Gewebes, unter anderem der Plazenta. Und im Zusammenhang mit dem Vitamin B12 ist es auch für die Bildung beispielsweise der roten Blutkörperchen unentbehrlich. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir darauf achten, dass wir ausreichend Folat aufnehmen. Und ich glaube, Folsäure oder Folat ist wahrscheinlich den meisten auch bekannt, weil es beispielsweise auch das Risiko für eine Fehlbildung des Neuralrohrs, also Spina bifida oder offener Rücken vorbeugt oder das Risiko zumindest verringern soll. Und deswegen nehmen natürlich alle Folsäure ein. Und der Körper kommt da aber eben an ein Problem, dass er diese Folsäure, die wir eben in diesen herkömmlichen Präparaten aufnehmen, eigentlich gar nicht verwerten kann und nicht aufnehmen kann. Das bedeutet unter anderem auch, dass unter Umständen ein Überschuss an Folsäure, die der Körper nicht aufnehmen und verwerten kann, auch sich beispielsweise in den Blutgefäßen ansammeln kann, was unter Umständen sogar schädlich für die Schwangere, aber auch das Baby sein kann. Ich möchte niemanden Angst machen, das muss nicht unbedingt so sein, und trotzdem ist es eines der Risiken. Und das, was du eben schon angesprochen hast, spielt tatsächlich auch eine Rolle. Du hast so im Nebensatz gesagt, dass nicht jeder dazu fähig ist, die Folsäure oder das Folat tatsächlich aufzunehmen, beziehungsweise die Folsäure in aktives Folat umzuwandeln. Und das sind immerhin fast 50% der Menschen. Das heißt, es lohnt sich auch, genetisch zu testen, bin ich einer dieser 50% und kann mein Körper überhaupt etwas mit der Folsäure und mit dem Folat anfangen, oder weiß er gar nicht, was er damit tun soll und lagert es dann unter Umständen noch an Stellen weiter an, an denen wir es gar nicht haben wollen.
Jetzt fragt sich, glaube ich, jeder, ja gut, jetzt muss ich Folat aufnehmen, gut. Und was rätst du uns, Antonia, wie nehme ich jetzt Folat dann in diesem Sinne zu mir?
Ja, also es gibt natürlich zum einen unsere Ernährung. Also ich fange gerne immer bei der Ernährung an. Kein Supplement der Welt kann eine gesunde, ausgewogene, nährstoffreiche, nährstoffdichte Ernährung ersetzen. Das heißt, wenn wir anfangen, unsere Ernährung eben entsprechend umzustellen beziehungsweise Lebensmittel hinzuziehen, die reich an Folat sind, wie beispielsweise Grünkohl, Rucola, Mangold. Diese grünen, dunklen Blattgemüse sind ideal dafür. Und die Rinderleber. Die Rinderleber, wenn ihr nichts anderes tut, dann ist das die absolute Folatbombe. Das ist sowieso generell eine Nährstoffbombe an sich. Ich weiß, dass das nicht jedem unbedingt schmeckt und vielleicht einige jetzt irgendwie machen und sich damit gar nicht wohlfühlen. Es gibt auch, wenn mir uns Leber nicht schmeckt, es gibt auch Rinderlebersupplemente. Das heißt, man kann sich's einfacher machen und so das Folat durch die Rinderleber zu sich nehmen. Und tatsächlich gibt es auch mittlerweile Folatsupplemente direkt mit dem dafür vorgesehenen bioaktiven, bioverfügbaren Folat. Dann müsst ihr darauf achten, dass ihr da auch das Richtige nehmt. Das heißt, wenn ihr die herkömmlichen Präparate nehmt, die man einfach so in der Apotheke bekommt, dann ist das Folat, was euer Körper aufnehmen kann, höchstwahrscheinlich nicht in diesen Präparaten enthalten. Das heißt, informiert euch und achtet darauf, dass ihr dieses Folat, dieses Supplement eben dann entsprechend beispielsweise online bestellt, dass ihr darauf achtet, dass das darin enthalten ist. Methylfolat, 5-Methylfolat, genau, da müsstet ihr darauf achten, dass das enthalten ist.
Ja, auf jeden Fall spannend. Welche Nährstoffmängel treten in deiner Erfahrung jetzt besonders häufig auf während einer Schwangerschaft und wie kann man die vorbeugen? Da fällt mir jetzt nämlich zum Beispiel auch der Eisenmangel ein.
Ja, Eisenmangel ist ein ganz interessantes Thema. Individuell muss man es natürlich betrachten, so wie ich das am Anfang schon gesagt habe. Und ich glaube, dass viele Frauen tatsächlich einen Nährstoffmangel an sich schon mitbringen. Wir sind als Menschheit, als Frauen generell tatsächlich meistens in einem Mangel. Die wenigsten ernähren sich ausreichend, egal ob Mann oder Frau. Und das heißt, unser Körper ist oftmals schon in der Kinderwunschzeit an einem Punkt, der nicht ideal ist. Und Schwangerschaft und Geburt und auch die Stillzeit, ich glaube, das wissen wir alle, verlangt von uns natürlich unglaublich viel ab, ne? Wir lassen einen anderen Organismus in uns heranwachsen und ernähren den in der Stillzeit dann auch noch. Das heißt, selbstverständlich muss unser Körper da viel leisten. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, dass wir in der Kinderwunschzeit oder eigentlich im ganzen Leben natürlich schon darauf achten, dass wir uns nährstoffreich und nährstoffdicht ernähren. Und trotzdem gibt es natürlich, sag ich mal, einige typische Mängel, die vielleicht Frauen mitbringen. Du hast vorhin schon das Omega-3 erwähnt. Tatsächlich sind fast 90-95% der Frauen von einem Omega-3-Mangel betroffen. Das heißt, auch hier können wir darauf achten, dass wir beispielsweise uns entsprechend ernähren, die, mit Ernährung, Nährstoffen, die reich an den drei Omega-3-Fettsäuren sind, tierische Quellen, pflanzliche Quellen, dass wir uns da ausgewogen ernähren. Vor allen Dingen ab dem dritten Trimester und auch während der Stillzeit ist das unglaublich wichtig. Mhm. Unter anderem auch für die Gehirnentwicklung des Babys. Eisen hattest du noch angesprochen. Total interessant. Ich weiß nicht, wie tief du da jetzt einsteigen möchtest. Sag mir da gerne Bescheid. Nicht, dass ich hier den Rahmen sprenge.
Nein, du gibst uns auf jeden Fall die wichtigsten Informationen immer mit einem kleinen Praxistipp. Das freut unsere Zuhörerin immer. Und wer dann nochmal den ganzen Deep Dive will, der wird dir sowieso folgen und wird sich das nochmal ganz genau zu Gemüte führen. Aber das müssen wir jetzt auf jeden Fall mal anschneiden mit einem praktischen Tipp, würde ich sagen.
Das Eisen, meinst du?
Ja.
Ja, also den meisten Frauen wird ja ab irgendeinem Zeitpunkt in der Schwangerschaft, meistens wenn es dem Ende oder dem der letzten Hälfte zugeht, gesagt, dass sie einen Eisenmangel haben, beziehungsweise dass sie Eisen supplementieren sollten. Ne? Und auch da, ich gucke immer individuell. Wir können nicht alle Frauen gleich behandeln und allen Frauen Eisenpräparate empfehlen. Ich glaube, das wissen die Frauen sogar selber, weil viele Frauen ja dann bemerken, ich vertrage diese Eisenpräparate gar nicht. Beispielsweise mit Verstopfungen. Der Magen verträgt das einfach nicht. Vor allen Dingen, wenn es eben synthetische Eisenpräparate sind. Das ist ein Zeichen unseres Körpers, dass wir vielleicht keinen Mangel haben oder dass der Körper eben einfach mit der synthetischen Form nicht zurechtkommt. Und tatsächlich ist es so, dass physiologisch der Eisenspiegel, die Eisenwerte im letzten Drittel der Schwangerschaft, also im dritten Trimester, physiologisch nach unten gehen. Das ist vielen gar nicht bewusst. Das hat nicht etwas damit zu tun, dass es pathologisch ist, sondern das ist von der Natur tatsächlich so vorgesehen. Natürlich kommt es darauf an, ob wir überhaupt schon Eisenvorräte haben. Wenn wir bei Null anfangen, dann gehen wir selbstverständlich immer mehr ins Minus. Das wollen wir natürlich nicht und deswegen ist es so wichtig, schon am Anfang der Schwangerschaft oder im Kinderwunsch zu schauen, was bringe ich denn eigentlich an Eisenvorräten mit? Wie geht's mir denn sonst? Und ein guter Weg, um das zu testen, sind natürlich die typischen Symptome. Ne? Also geht es uns eigentlich wirklich schlecht, auch unabhängig vielleicht davon, was die Zahlen auf dem Papier, was die Untersuchungen sagen. Das heißt, wir können darauf achten, haben wir Eisenmangelsymptome, wie beispielsweise Müdigkeit, dieses typische, ne, ich fühle mich schlapp, ich bin, obwohl ich eigentlich gar nichts heute gemacht habe, schon total erschöpft oder habe Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Wenn das der Fall ist, kann man sich natürlich die Eisenspiegel anschauen und dann ist es vielleicht sogar sinnvoll, die Ernährung entsprechend umzustellen oder Eisen zu supplementieren. Aber alle über einen Kamm scheren, da bin ich nicht so der Fan von, vor allen Dingen, weil es natürlich einfach eben zu Nebenwirkungen führen kann, die ich eben gerade schon aufgeführt habe. Aber nochmal praktische Tipps, um Eisen aufzunehmen. Auch da die grünen Blattgemüse tatsächlich und auch die Leber sind super, um Eisen, den Eisenspiegel in den oder die Eisenwerte in den Griff zu bekommen. Es gibt auch entsprechende Supplemente. Auch da immer auf die Bioverfügbarkeit achten. Die herkömmlichen Präparate, die man so bei DM beispielsweise oder in der Apotheke bekommt, die sind nicht bioverfügbar. Damit kann unser Körper, egal um welchen Nährstoff es geht, nichts anfangen und lagert sie eventuell an den falschen Stellen an und richtet Dinge an, die wir gar nicht haben wollen. Das heißt, achtet bei euren Präparaten auf die Bioverfügbarkeit und informiert euch, wo es da gute Präparate gibt. Und mittlerweile gibt es viele leicht verfügbare Präparate, die wir guten Gewissens zu uns nehmen können.
Ich habe jetzt auch von vielen gehört, dass die Eiseninfusionen immer mehr zum Einsatz kommen, was ich tatsächlich auch relativ gut finde, weil es ist ja schon so, dass, wie du schon gesagt hast, viele Verstopfungen oder Probleme haben mit den Präparaten. Die kann man auch gar nicht so hoch dosieren, wenn Eisenspiegel absolut im Keller ist, dann kann das mit Infusionen wirklich gut funktionieren, weil man einfach Magen-Darm in dem Sinne umgeht und sozusagen direkt ins Blut. Habe ich sehr gute Erfahrungswerte von Bekannten schon gehabt. Das ist natürlich immer, das ist ja ganz logisch, mit dem Arzt in Absprache, da Eisen zu hoch sowieso ein super gefährliches Thema ist, weiß man aber, glaube ich, auch sowieso, denn der Arzt sagt es einem auch. Und Eiseninfusionen, da wird man tatsächlich auch dann überwiesen. Und in der Schweiz, wenn ich mich nicht recht täusche, gibt es sogar Eisenzentren, was ich auch spannend finde. Und es zeigt auch, dass dieser Eisenmangel, und da gehen wir jetzt fast schon ein bisschen weg vom Thema Geburt und Schwangerschaft, generell schon mehr verankert oder mehr Thema ist in der Gesellschaft, als wir uns vielleicht eingestehen wollen.
Ja, absolut. Ich glaube, das betrifft sowohl Mann als auch Frau, das Thema Eisenmangel. Und ja, die Eiseninfusionen sind natürlich eine gute Sache für viele, weil sich viele dadurch wirklich einfach krass geholfen fühlen. Und gleichzeitig hört das natürlich dann irgendwann auch auf, ne? Und vielleicht kommen wir dann wieder an den gleichen Punkt, wo wir waren vor der Eiseninfusion. Und für mich ist es viel sinnvoller, an die Ursache heranzugehen, statt eben uns immer wieder beispielsweise mit einer Eiseninfusion zu helfen. Ne? Das beseitigt ja nicht die Ursache, sondern gibt uns ein kurzzeitiges oder relativ kurzzeitiges High, eine große Verfügbarkeit, einen großen Speicher. Und der nimmt dann natürlich irgendwann wieder ab, wenn wir nicht die Ursache für den Eisenmangel gefunden haben. Ne? Das heißt, ich glaube, das ist etwas, was viele vielleicht bei diesem Thema, aber auch bei anderen nicht so im Blick haben, weil wir ja, glaube ich, eine Gesellschaft sind, die nach Quick Fixes sucht und die generell mit diesem Band-Aid Lösungen da rangeht. Ne? Und,
ja, da gebe ich dir absolut recht.
Ich arbeite gerne mit den Ursachen, um wirklich der Frau dann zu helfen und nicht ihr eben einfach nur kurzzeitig Abhilfe zu verschaffen.
Ja, da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Wir kommen zu unserem weiteren Thema und zwar medizinische Eingriffe und Entscheidungen. Ja, wenn jetzt jemand von euch zufälligerweise zuhört, der gerade schwanger ist, der beschäftigt sich sicherlich schon damit. Da geht es dann um Geburtseinleitung zum Beispiel oder auch medizinische Notwendigkeit. Wir haben jetzt drei Fragen vorbereitet. Wir fangen direkt an mit der Geburtseinleitung, Antonia. Ja. Wann ist die wirklich notwendig? Wann wird sie vielleicht ein bisschen zu schnell empfohlen?
Also ich glaube, wir sind momentan an einem Punkt, an dem es auf jeden Fall zu schnell empfohlen wird. Mittlerweile werden fast 20-30% der Geburten tatsächlich eingeleitet. Das hat sich beispielsweise im Vergleich zu vor 15 Jahren verdoppelt. Also, dass es von 15 auf ungefähr 30% jetzt gestiegen ist. Das bedeutet im Umkehrschluss fast jede dritte bis vierte Frau, die eingeleitet wird. Und natürlich, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir nicht mehr alle gesund sind. Wir wissen alle, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem wir mit Krankheiten zu kämpfen haben, gerade chronische Krankheiten, dass wir nicht mehr so fit sind, weil wir beispielsweise den ganzen Tag im Büro sitzen und uns einfach zu wenig bewegen. Das stimmt schon auch alles. Und dass diese Faktoren natürlich auch auf unsere Geburt und unsere Schwangerschaften Einfluss haben. Und gleichzeitig sind diese Zahlen aber nicht damit in Verbindung zu bringen. So einen eklatanten Anstieg muss andere Ursachen haben als nur, dass es jetzt an der Frau liegt und dass ihr Körper nicht mehr fit genug ist, dass sie Beschwerden hat und so weiter. Vor allen Dingen, weil die meisten Einleitungen tatsächlich nicht mit medizinischer Indikation einhergehen, sondern allein damit einhergehen, dass eine Frau entweder auf den ET zugeht oder ihn unter Umständen überschritten hat. Und das reicht nicht als Indikation, denn das ist die alleinige Überschreitung des ETs ist kein medizinischer Grund, um Frauen einzuleiten, vor allen Dingen, weil Einleitungen natürlich selber auch immer mit Risiken verbunden sind. Die Einleitung selber hat Risiken, aber auch die Medikamente, die dafür eventuell verabreicht werden, haben Risiken, sowohl für die Frau als auch das Baby. Das heißt, das sollte auf jeden Fall vorsichtig und mit großer Umsicht sollten Pro und Contra abgewogen werden, auf Seiten der Frau, aber natürlich auch auf Seiten der Einrichtung oder des Personals.
Hast du da jetzt einen Tipp, wie man sozusagen zwischen medizinischer Notwendigkeit und voreiliger Entscheidung unterscheiden kann?
Also ich glaube, die größte Waffe sozusagen, die Frauen heutzutage haben können, das entspricht vielleicht nicht unbedingt unserem Ursprung, aber ist eigenes Wissen, sich selber zu informieren. Und es gibt so viele Informationen mittlerweile. Natürlich kann das unter Umständen überfordernd sein, aber es lohnt sich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann eben in Verbindung mit dem eigenen Körper und der eigenen Intuition und dem eigenen Kind Entscheidungen für sich selber zu treffen. Wir dürfen so viel selber in die Hand nehmen. Ich glaube, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo wir oft Schwangerschaft und Geburt einfach so hinnehmen, dass es viele Dinge gibt, da wird uns gesagt, das müssen wir jetzt machen und wir gehen automatisch davon aus, dass wir das machen müssen, dass wir dem einfach folgen müssen, weil das jemand anders gesagt hat und wir so ein bisschen unsere eigene Entscheidungskraft an der Tür abgeben. Vielleicht, weil wir es einfach nicht besser wissen und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Frauen sich darüber bewusst sind, wie viel Kraft und wie viel Macht sie tatsächlich eigentlich selber über ihre Schwangerschaft und über ihre Geburt haben. Selbst wenn wir Dinge nur einfach in Frage stellen und uns hinterher vielleicht sogar auch dafür entscheiden, aber die Unterhaltung, die Auseinandersetzung, die Aufklärung, das ist das, was sein darf. Und nur dann können wir ja wirklich selbstbestimmte Entscheidungen für uns treffen.
Jetzt sprichst du ein ganz großes Thema an. Das Thema nennt sich Angst. Was würdest du jetzt Frauen raten, die Angst haben vor Geburt, vor diesen medizinischen Interventionen, die während der Geburt passieren können? Hast du da noch ein, zwei Sätze?
Ja, also ich arbeite natürlich mit vielen Frauen zusammen, die alle ihre eigenen individuellen Unsicherheiten und Ängste auch durchaus mitbringen, vielleicht sogar auch herrührend aus vergangenen Geburtserfahrungen, die vielleicht nicht so verlaufen sind, wie sie sich das vorgestellt haben. Und ich tauche dann wirklich ein in diese Ängste, in die Unsicherheiten mit ihnen. Und wir stellen diese Unsicherheiten vor uns auf und gucken uns die an. Und gehen da rein. Sind das begründete Ängste? Wie können wir diese Ängste vielleicht sogar beseitigen, weil wir uns damit beschäftigen, weil wir uns vielleicht eigenes Wissen aneignen und erkennen, dass unsere Angst vielleicht gar nicht rational ist, sondern es ein Gefühl einfach in uns ist, dem wir uns annehmen können und bei dem wir begleitet werden können. Das heißt, die Beschäftigung, glaube ich, mit den Ängsten, dass wir sie nicht einfach nur hinnehmen, sondern uns derer annehmen und anschauen. Ich glaube, das ist was den meisten Frauen hilft. Und dafür braucht es natürlich auch eventuell den geeigneten Rahmen, ne? Dass wir nicht einfach nur die Ängste zur Seite schieben, sondern ja, uns derer auch annehmen.
Du sprichst also von einer Art Geburtsvertrauen. Das hatte ich bei mir auch in meinem Leitfaden drin, dass es eben so wichtig ist. Wir haben ja diese Geburtsvorbereitungskurse hier bei uns. Ganz klassisch, würdest du sagen, so eine emotionale, mentale Vorbereitung würde irgendwo auch noch Sinn machen, weil ich glaube tatsächlich, dass Angst schon wirklich mitschwingt, weil wir hören ja so viel, wir hören uns auch so viel um. Und das ist ja auch ein großes Thema, wo man sagt, vielleicht ist es das erste Kind, da hat man noch Respekt davor. Man trifft ja das erste Mal auch eine Entscheidung, die nicht für sich selber ist, sondern eben für eine weitere Person. Gibt es da gewisse Kurse oder ich sage mal, wo so Mantren, wo du sagst, das macht irgendwie Sinn, kann man sich vorbereiten, um auch selbstbestimmt in so eine Geburt zu gehen?
Ja, auf jeden Fall. Also Auseinandersetzung jeglicher Art, glaube ich, ist nie falsch. Und es gibt ja mittlerweile wirklich ein großes Angebot an verschiedenen Dingen und mentaler Vorbereitung, emotionale Begleitung. Da darf man auch gucken, was für einen individuell passt. Ne? Die nicht jede Person passt zu dieser anderen Person, die vielleicht den Kurs anbietet. Manche lieben Hypnobirthing, für andere ist Hypnobirthing überhaupt nichts. Und so weiter und so fort. Da muss jeder für sich einfach schauen, was individuell passt. Und generell macht es aber total Sinn, sich mental und emotional darauf vorzubereiten und damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das kann nie schaden.
Ich glaube auch, da muss man auch noch mal zu diesem Thema sagen, das hat überhaupt gar nichts mit, weil viele hören zu und denken sich, nee, ich bin ja eher so der wissenschaftliche Typ, so der Tatsachentyp und ich mag so ESO-Sachen nicht. Also ich kann da schon die Gedanken und Worte hören von einigen unserer Zuhörerinnen. Ja. Ich möchte euch dazu einfach einladen, auch diese Angst vielleicht einfach loszuwerden und auch mal auszusprechen. Es tut auch gut. Wir wissen alle und wir wissen mittlerweile sogar auf dem Papier, wie wichtig zum Beispiel auch Meditation, Gedankenhygiene vor dem Schlafengehen in unserem Alltag ist. Und das wissen wir wirklich auf dem Papier. Das sind wissenschaftliche Zahlen und Fakten, ne, die das mittlerweile belegen. Das heißt, das hat nichts mit lila Laune irgendwas zu tun oder auch mit Esokram, wie man das ja dann ab und zu betitelt hört. Ja. Zum Beispiel auch, wie du sagst, Hypnobirthing. Das wird ja dann meistens abgetan. Nein, Leute, es ist etwas, was definitiv in euch vorgeht und da passiert was ganz Verrücktes. Also für mich war es auch damals, es ist wirklich besonders und das ist wirklich crazy, dass man sich einfach auch damit beschäftigen sollte und muss, weil es eben sonst wirklich über einen kommt und man vielleicht auch gar nicht mit den Themen nach der Geburt so richtig zurechtkommt. Also ich muss sagen, für mich war so dieses Thema Baby Blues danach, diese war ein riesig, riesig großes Thema. Und im Nachhinein muss ich sagen, ja, man hätte einfach über mehr Themen sprechen sollen. Also das weiß ich noch genau, wie es bei mir war. Deswegen bin ich total glücklich, dass wir diese Folge aufnehmen und anderen sagen können, sprecht über ganz viel, hört euch um, habt aber auch Vertrauen in euch. Man muss da so ein gewisses Maß finden an ich höre zu und ich höre weg, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Und dann würde ich sagen, das Geburtsvertrauen, das haben wir damit auch geregelt. Ihr wisst, was wir meinen. Wir möchten jetzt ganz kurz das Thema Prämilch, Stillen, Formulamilch nochmal ansprechen, denn das ist ein Riesenthema.
Ja,
Stillen hat sowohl gesellschaftlichen Druck, aber eben auch, ich glaube, persönlichen Druck bringt das mit sich. Ich würde sagen, ich gebe dir einfach mal das Mikro in die Hand, Antonia, sag doch einfach mal was dich zu diesem Thema Stillen, Prämilch so ein kleines bisschen bewegt. Ich habe letztens deinen Beitrag von dir gelesen, auch nochmal mit Ziegenmilch, also sozusagen, wenn man nicht stillen kann, was es für Möglichkeiten gibt. Ich finde, wir sind in einer Zeit, wo es viele Möglichkeiten gibt. Aber ja, was fällt dir einfach zu diesem großen, großen Thema Stillen ein?
Ja, das ist ja nochmal ein Thema eigentlich komplett für sich, auch wenn es natürlich immer mit Schwangerschaft und Geburt und Baby und Mama sein zu tun hat. Was würde ich mir da wünschen? Ich glaube, es ist eigentlich ähnlich wie bei Schwangerschaft und Geburt auch. Ich würde mir einfach wünschen, dass auch hier viel mehr Frauen Vertrauen in ihren Körper haben. Tatsächlich, das muss ich auch dazu sagen, tatsächlich da sowohl auf dem Papier, in den Studien oder in den Umfragen, als auch auf meiner persönlichen Erfahrung mit den Frauen. Die meisten Frauen haben das Vertrauen. Die meisten Frauen haben Vertrauen in ihren Körper, egal ob das ihre Geburt oder das Stillen betrifft. Und irgendetwas passiert dann in ihrer Schwangerschaft, unter der Geburt oder auch bei den ersten Stillversuchen in den ersten Stillmonaten, wo dieses Vertrauen anfängt zu bröckeln. Beziehungsweise wo sie vielleicht nicht auf die richtige Unterstützung treffen und die richtige Aufklärung treffen, was ihren Körper für Schwangerschaft und Geburt, aber auch die Stillzeit betrifft, ne? Und ich glaube, da liegt so ein bisschen die Krux, dass es viele Dinge gibt, die uns immer wieder gesagt werden, die aber nicht evidenzbasiert sind, wie beispielsweise das Thema, du hast nicht genug Milch. Ich selber zum Beispiel komme aus einer Familie, wo den Frauen immer gesagt wurde, du hast nicht genug Milch, du kannst nicht für dein Kind ausreichend sorgen. Und das ist tatsächlich in vielen Fällen, wenn nicht sogar den meisten Fällen, wie soll ich das sagen, absoluter Humbug, beziehungsweise es gibt Abhilfe. Es gibt Dinge, die wir tun können, um unsere Milchproduktion anzukurbeln, damit wir genug Milch haben. Beziehungsweise es gibt Mythen wie beispielsweise kleine Brüste oder schlaffe Brüste bedeuten das nicht, dass wir nicht ausreichend Milch haben oder die Milch ist nicht gelb genug. Das bedeutet, die ist nicht fettreich genug. Ergo, unser Kind kann nicht ausreichend ernährt werden, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Und ich glaube, das ist mir so ein bisschen, was ich mir wünsche, warum mir persönlich auch Aufklärung so wichtig ist, dass es viele Dinge gibt, die einfach nicht stimmen, wo Frauen an ihre Grenzen kommen, wo Frauen eine falsche Beratung erhalten und dann eventuell Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht wollen. Denn wenn man sich beispielsweise die Umfragen anschaut, dann wollen über 90% der Frauen tatsächlich stillen. Und dann passiert eben was an den Anfang, weswegen es dann immer weiter abnimmt, ne? Also man kann das auch statistisch sehen, dass je älter das Kind wird, immer die Anzahl der gestillten Kinder immer weniger wird. Und es liegt nicht daran, dass die Frauen das nicht wollen, sondern dass sie nicht die entsprechende Beratung und Unterstützung erhalten, um ihre Ziele selber verfolgen zu können, um sich mit wohlzufühlen, um vielleicht selber genug Kraft, Reserven, Unterstützung und auch Wissen zu haben, um diese Stillbeziehung aufrecht zu erhalten.
Ja, du sprichst von Kraft und Reserven. Da kommen wir zu unserem Abschlussthema. Das ist das Thema nach der Geburt. Einmal zum Thema, viele Frauen berichten da von so einem Nährstoffcrash nach der Geburt. Wie könnte man sich davor schützen oder woran liegt es? Vielleicht hat man zu viel Blut verloren. Welche Erfahrung hast du mit deinen Frauen gemacht?
Ja, also ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir schon von Anfang an schlecht aufgestellt sind, dass die wenigsten von uns ausreichend Nährstoffe, ausreichend Reserven in sich tragen, um Schwangerschaft und Geburt in Anführungsstrichen zu überstehen, ne? Also es ist nichts, was man überstehen muss, aber es verlangt unserem Körper schon einiges ab. Und dann kommt noch das Stillen hinzu und natürlich zehrt es an uns. Und wenn wir mit nur 10-20% anfangen, natürlich kommen wir dann ins Minus. Das heißt, das Beste, was wir tun können, ist eben schon am Anfang unserer Schwangerschaft oder in der Phase, wo wir uns ein Kind wünschen, anzufangen, unseren Körper aufzubauen, ihn mit nährstoffreichem, nährstoffdichtem Essen zu füttern, damit es eben erst gar nicht zu einem Nährstoffcrash und dann auch zu einer Überanstrengung, einem mentalen Crash und alles, was da noch mit dranhängt, überhaupt kommt.
Ja, ich muss selber sagen, ich hatte bei mir im ersten Trimester so wahnsinnige Übelkeit. Ich hatte so Probleme, überhaupt was zu essen. Bei mir, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber das Einzige, was ich essen konnte, waren einfach Chips. Ja. Ich fand alles andere unfassbar widerlich. Hast du da einen Tipp? Hast du es schon mal erlebt? Vermutlich
ja,
schon, oder?
Ja, klar. Das ist ja eines, also diese Übelkeit in den ersten Wochen oder auch Monaten, für manche Frauen ja sogar für die ganze Schwangerschaft hindurch, ist ja was sehr, sehr typisch ist, was wir oft so ein bisschen auch als tatsächlich normal hinnehmen, weil es eben viele Frauen ernähren, aber auch erleben. Aber auch das hat eben etwas mit unserer Ernährung zu tun, ne? Dass unser Körper vielleicht übel wird oder diese Anzeichen hat, weil wir uns nicht ausreichend beziehungsweise vielleicht sogar mit den falschen Dingen ernähren. Das heißt, unser Blutzuckerspiegel sackt vielleicht ab, weil wir uns zu wenig nährstoffreich beziehungsweise vielleicht nicht schnell genug auch ernähren. Ne? Das ist ja so, also für mich zum Beispiel war das ein Riesenthema direkt nach dem Aufstehen. Und mir war nicht schlecht, aber ich habe einfach gemerkt, boah, ich brauche einfach was zu essen. Und gerade nach dem Fasten des Schlafens ist es eben einfach unglaublich wichtig, dass wir Nährstoffe aufnehmen und beispielsweise proteinreich in unseren Tag starten und unseren Blutzuckerspiegel im Auge behalten, damit wir eben nicht diese Crashs und damit auch nicht diese Übelkeit erst erfahren. Und das heißt, auch da können wir ganz, ganz viel an Stellschrauben drehen, damit es erst gar nicht dazu kommt. Das erfordert natürlich aber auch ein Bewusstsein für Ernährung und das erfordert auch ein gesellschaftliches Bewusstsein für Ernährung. Ne? Also die wenigsten, die sich vielleicht von einem Arzt oder einer Hebamme begleitet werden oder auch im Kinderwunsch schon begleitet werden, erhalten ja entsprechendes Wissen, wie man sich eben mit Schwangerschaft und Geburt ernähren kann oder wie man eben auch bestimmte Themen wie Übelkeit eben beispielsweise so ein bisschen, wenn nicht ganz umschiffen, aber doch zumindest erträglicher machen kann.
Ja, da sprichst du auch den gesellschaftlichen Umgang mit Müttern an, den ich sehr, sehr wichtig finde, auch nochmal zu thematisieren hier in diesem Podcast. Ja. Was wünschst du dir jetzt vor, während und nach der Geburt von der Gesellschaft? Vielleicht auch von der Haltung der Mutter, wie sie das auch vielleicht fordern kann, weil wir können ja leider nicht erwarten, dass hier jeder jetzt den Podcast hört und das aufnimmt. Aber wir können auf jeden Fall daran arbeiten, was sozusagen unsere Wünsche sind und unsere Ideen.
Total. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist einfach, bei uns selber anzufangen. Und wenn wir bei uns selber anfangen und Dinge verändern, Dinge in die Hand nehmen, Verantwortung übernehmen, es vielleicht sogar auch vorleben für unsere Freundinnen, für unsere Bekannten, für unsere Schwestern, dann ist es etwas, was auch Veränderung im Großen bringen kann. Ne? Es ist nicht so leicht, eine ganze Gesellschaft über Nacht zu verändern, aber es ist viel leichter, Dinge für einen selber und selbst wenn das nur kleine Dinge sind, für einen selber zu verändern. Und das hat ja einfach einen riesengroßen Ripple-Effekt manchmal, dass sich das auf das gesamte Umfeld und vielleicht dann sogar auf die gesamte Gesellschaft überträgt und auswirkt. Und ich glaube, das ist was, was ich mir wünsche, so ein bisschen das Bewusstsein für die eigenen Möglichkeiten, die eigene Verantwortung auch so ein bisschen und dass das dann eben Veränderung für unsere gesamte Gesellschaft bringen kann, weil es gar nicht mehr anders geht, wenn sich immer mehr Menschen mit Dingen auseinandersetzen und sich bewusst machen, dann hat das eine Auswirkung und das zwingt dann vielleicht auch politisch, dass sich Dinge verändern, es zwingt vielleicht auch Industrien dazu, Dinge zu verändern, und so weiter und so fort.
Wenn du einer werdenden oder frisch gebackenen Mutter eine einzige Sache empfehlen könntest, also mit auf den Weg geben könntest. Was wäre das?
Sich zu überlegen, was für einen selber wichtig ist und wo wir Dinge für uns eben verändern können. Ich glaube, das hat die größte Auswirkung, egal ob das, was das ist, ne? Ob das, ist das für uns die Ernährung, ist das für uns die Verantwortung über Dinge, mit denen wir uns für Schwangerschaft auseinandersetzen, ob das bestimmte Themen sind, damit wir selbstbestimmte Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Ich glaube, das hat wahrscheinlich für jede individuelle Frau die größte Auswirkung, einfach selber für sich zu gucken, was ist mir wichtig, wo kann ich für mich selber Verantwortung übernehmen.
Was ich definitiv noch dazu fügen möchte, weil es für mich den größten Effekt hatte, würde ich sagen, und auch die größte Hilfe, und damit habe ich schon gesagt, was ich damit sagen wollte eigentlich, Hilfe annehmen. Das heißt, seid offene dafür, ihr müsst Dinge nicht alleine regeln, solltet ihr auch nicht alleine regeln. Es ist auch, niemand steht da und überreicht euch einen Orden, nur weil ihr heute den ganzen Tag alles alleine mit dem Kind gemacht habt. Das gibt es nicht. Wir sind eine Gesellschaft und es ist auch wunderschön für das Kind, wenn es ganz, ganz viel menschlichen Kontakt mit Familie, Freunde und so weiter bekommt. Und wir sind eine Gesellschaft und um ein Kind zu erziehen, braucht es einen ganzen Stamm. Gibt es ja so ein Zitat, ich finde das immer total schön, so, oder ein ganzes Dorf, ich weiß es gar nicht mehr. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Es ist aber absolut richtig und genauso fühlt sich's auch gut an und genauso kann man auch Oma und Opa vielleicht nochmal zeigen, wie wichtig sie sind, was auch sehr schön ist, weil wir wissen ja vielleicht auch von den 100-Jährigen, was ganz wichtig ist, um ganz lang und gesund alt zu bleiben, ist tatsächlich, sich wichtig zu fühlen und bedeutend eine Aufgabe zu haben. Und damit haben sie dann auch eine wunderschöne Aufgabe. Ja. Den meisten macht das nämlich auch wirklich, wirklich viel Spaß. Dementsprechend, das waren meine letzten Worte für diesen Podcast. Wir schreiben alle deine Kurse auch nochmal in die Shownotes. Für alle, die Interesse haben, springt mal rüber zu Antonias Instagram-Profil, was ich, wie gesagt, selber sehr, sehr gerne mag und immer wieder folge. Antonia, ich sage danke an dieser Stelle. Freue mich, dass wir es geschafft haben, diesen Podcast aufzunehmen, trotz der großen Kilometerdistanz, die wir zwischeneinander haben. Ich würde sagen, Digitalisierung sei Dank. Ja. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und bis ganz bald.
Vielen lieben
Dank. Mach's gut.
Bis dann. Tschüss.